Gästeliste Geisterbahn.
Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Gästeliste Geisterbahn. Mit mir sind dabei Nils Buckeberg. Hallo.
Hallo.
Und Markus Herrmann.
Hallo Leute. Was
hey,
geht
was
euch
ging
ab?
Bei euch so ab?
Hey. Ich bin heute 1000% gemütlich, denn ich nehme das gerade live aus dem Hotelzimmer auf. Es kann jetzt sein, dass ihr mich nicht hört oder so, ja. Irgendwas am Sound schief ist oder keine Ahnung was. Aber ich bin hier im Hotel, ich bin relaxed, ich hänge in Leipzig ab. Ich bin der Osten ist gechillt, sage ich mal.
Was für ein Hotel, kannst du so ein bisschen, mach uns mal ein Bild, wo du bist. Wir waren ja ein paar Mal zusammen auch in Leipzig, ja, ja. Für Auftritte und so. Bist du nähe Bahnhof oder bist du in der Altstadt drin oder wo bist du?
Für mich ist in Leipzig ist ja alles nähe Bahnhof. Ich bin am Augustusplatz im Hotel.
Oh, der Herr Baron.
Ja, und das, du sofort wusstest, wo das ist, ne?
Klar, ich habe doch lange Cello gespielt im Leipziger Dingens da.
Im Leipziger Cello-Club.
Ja.
Genau.
Nee, und das Hotel hat eine 1 im Namen und ein M vorne dran.
Ah. Ja.
Das ist sehr schön, ist in der alten Post.
Im Milton, oder was?
Ja, genau. Im Milton 1.
Ein Einzelname und ein M vorne, aber das ist eine komische Verklausulierung.
ich kam hier an und hatte irgendwie ein bisschen Stress wegen meiner Kette bekommen. Und dann habe ich das Hotel gewechselt.
Ja, aber meinst du mit, du hast ein bisschen Stress, du hast Stress gemacht, was man ja von dir erkennt? Oder haben auch mal die anderen gestresst? Oder?
Da werden gerade die Überwachungsvideos werden gerade ausgewertet.
Du darfst nicht vergessen, ein Instagram-Video zu machen, wie du vor dem Hotel so da sitzt und so ein bisschen nochmal Insta Live gehst und das Ganze nochmal und.
Jetzt gehen wir aber ganz schnell wieder runter von dem dünnen Eis hier, wollte ich sagen.
Ganz dünnes Eis direkt nach 2 Minuten hier. Wie geht's euch, Jungs? Was geht ab?
Aber was machst du denn in Leipzig? Warst du auf der Querdenker-Demo oder was?
Ja, ja, nee, weil ich war im Montags bei ihm in Leipzig zur Zeit.
Aber warte mal, das passt doch eigentlich ganz gut zu dem, was, da muss ich hier auch mal, ich muss jetzt ja auch mal so einen guten Instagram, einen guten WhatsApp-Gag von dir mal loben.
Oh, sehr schön.
Du bist ja sonst immer der Instagram-Chatverlauf, WhatsApp-Chatverlauf-Rauskramer hier. Und das passt ja ganz gut, du hast doch neulich... Also ich wusste für euch da draußen, ich tue ganz gerne mal irgendwie auch, und das machen die anderen ja auch, wir machen das alles zusammen so ein bisschen in unserer WhatsApp-Gruppe auch mal einfach so, ich sag mal, Privates besprechen, kann man so weit sagen. Ja? Und auch mal so ein bisschen sich, ich beschwere mich da ganz gerne mal montags über diese komischen Querdenker-Demos, die halt immer noch stattfinden hier bei mir im Prenzlauer Berg, wo ich wirklich denke, das ist halt so absolut lächerlich so. Und auch neulich wieder, und dann ist aber Herm aufgefallen. Dass ich da irgendwie komischerweise, sehr auffälligerweise immer montags da bin und mich dann darüber aufrege und so. Ich habe ein bisschen gebatschert, aber man checkt, was ich meine. Ja.
Aber es wäre mega witzig, wenn jetzt plötzlich rauskommen würde, dass Herm heimlich bei so Demos mitmacht.
Und ja, voll.
So, wir sind die rote Linie transparent trägt und so.
Ja.
Mit so grimmigem Blick.
Aber was glaubst du, ist Herm so ein Megafon-Typ? Ich glaube nicht. Herm ist vielleicht so ein... Der hat so eine Bongo oder sowas und klopft da immer drauf.
Eine Bongo.
Ja, so, bumm, bumm, Corona, bumm, bumm, der Staat ist schuld, bumm, irgendwie so.
Also, mit dem Ding sehe ich ihn auch nicht, mit dem Megafon. Das ist irgendwie, das nee, ist aber, weil es auch zu primitiv ist für Herrn.
Ja. Nee, ich habe so ein, diese, wie so Töpfe sind diese Trommeln. Wie heißen die denn? Wo man so im Schneidersitz sitzt, die man dann so im so zwischen Kongas. Dem Bein hat? Also ja, sowas habe ich. Halt nur als zum Laufen.
Ja, Bongo, Conga. Also komm, jetzt sind wir mal. Also Haarspalterei hier. Bongo ist halt das Größere halt.
Genau.
Ja. Instrumenten Nils, ja. So. Entschuldigung, das ist aber eine Conga. Keine Bongo, ne?
Naja, also spielst du Gitarre oder Klavier? Na komm,
das verbitte ich mir hier, das ist ja wohl überhaupt kein Vergleich, ja. Also eine Gitarre ist erstmal ein Zupfinstrument, ja.
Und ein Klavier kannst du auch zupfen.
Ja, kannst du auch zupfen, okay. Aber Schnauze. Ich wäre so gut im Bundestag, Leute, glaubt mir, das würde genauso laufen. Ja, aber weil sie haben ja auch vorhin das eine gesagt. Hier, steht im Protokoll, können Sie lesen, ich habe recht, tschüss.
Ich würde so gern Bundestagsreden halten. Das ist eigentlich mein großer Traumberuf. Bundestagsreden.
Oh, du sähst so toll auf, wenn ich da Phoenix anmache und dann sehe ich da den Nils auf einmal stehen.
Oh, das ist so ein geiler Debattenraum, wo überhaupt keine Debatte stattfindet, sondern jeder nur sagt, was er denkt und dann sich wieder hinsetzt. Das finde ich.
Ein bisschen wie so eine WG-Party nachts, wenn alle auf Koks sind.
Und so einmal im Jahr oder im halben Jahr gibt es einen so ein Video, wo jemand anders zusammenfaltet. So,
ah, ja, genau.
Mit
ja,
so
genau.
Drei Sätzen. Das geht dann so rum und dann den Rest kriegt man wieder nicht mit.
Genau.
Das ist super. Ich finde es so geil, neulich habe ich auch die, ich gucke ja immer wieder, immer und immer wieder The Office US. Ja. Und da habe ich gerade vorgestern die Folge gesehen, wo, es passt voll gut zu dieser Bundestagsding, weil Dwight muss so eine Rede halten als Salesman of the Year und dann kriegt er da von Jim so den, weil er so nervös ist, verarscht ihn halt Jim, versucht ihn zu verarschen und sagt halt, ja, was du machen musst, immer so bei jeder, alles so ganz krass betonen und immer dabei so aufs Pult hauen mit beiden Fäusten und dann so in die Luft schreien und immer Sachen wiederholen, so, also quasi so eine Hitler-Rede machen. Und der macht es ja dann wirklich und das kommt ja dann viel besser an als Michaels Ding und so. Das ist so geil. We will prevail. Da haut er immer so richtig geil auf sein Pult. Da sehe ich mich auch im Bundestag irgendwie. Aber immer halt einen Quatsch reden so. Das Bum-Bum-Eis muss zurück oder sowas.
Nee, das Geile ist ja vor allem, dass du dir die Rede ja auch noch schreiben lässt von deinen Referenten. Also die musst du nicht mal selber schreiben. Für mich ist das der perfekte Job, weil Teleprompter habe ich ja gelernt bei Viva. Wenn ich jetzt da so eine geile Rede, wenn ich meine Referenten...
Hast du einen Kurs oder
ja, da war so ein Kurs. Und wenn ich jetzt meine Referenten dann so ein bisschen anspitze, dass sie ruhig on the edge formulieren sollen und so, dann stelle ich mich dahin, weil manchmal stehen da Leute und lesen Reden vor, die ihnen geschrieben wurden, wo du denkst, Digga, da hättest du ja wenigstens einmal vorher lesen können, bevor du dich jetzt da hinstellst.
Glaubst du, das passiert echt? Wahrscheinlich schon, ne? Jetzt mal ohne Scheiß.
Ja. Ja, 100%. Du musst dich ja auf deine Referenten verlassen können. Die müssen ja in deinem Sinne, die müssen sich aber quasi auch auskennen. Die müssen dir sozusagen das Wissen, das du nicht hast, zuschustern im Grunde genommen. Und deswegen passiert das, glaube ich, öfters mal, dass da, weil die ja alle so wahnsinnig busy sind, dass sie quasi den Referenten blind vertrauen und sagen, ja komm, ist okay, danke für die Rede, dann halte ich mal. Und dann siehst du es aber richtig, wie sie da stehen und die vorlesen und wirklich so wie irgendwie sechste Klasse, Peter muss einen Text aus dem Buch vorlesen, wo die ganze Klasse denkt so, oh Alter, wieso denn Peter, der kann überhaupt nicht lesen. Und so ist das dann da ganz oft bei so Bundestagsreden. Das finde ich immer faszinierend.
Ja.
Ich fand die geilste Rede, die reizte Rede der letzten Zeit, die habe ich in Irland gesehen von Liz Truss, wo sie sagt, also so eine Stunde bevor sie dann aufgegeben hat, I am a winner, not a quitter. Und halt auch gehen dann eine Stunde später so, ja, yeah, well, so ein bisschen wie Christoph Daum, so, ja, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. So.
Tu das mal nachher,
aber die Haaranalyse, vielleicht haben Fehler gemacht. Was? Ja.
Aber ich kann ja nochmal kurz zurück. Ich bin in Leipzig, weil ich gestern Gast in der Marketingwelt war. Ich war hier auf einem großen Event mit ganz vielen Menschen aus der Welt des Marketings, der Kommunikation. Es war ein sehr interessantes Menschenanschauen. Und da ist natürlich nicht weit weg das Leben der Reichen und Schönen, die wahnsinnig viel machen. Und da sind wir jetzt natürlich bei Nils Buckeberg, der zurzeit wahnsinnig Sachen raushaut, wo wir jetzt erstmal drauf zu sprechen kommen müssen. Bevor wir darüber reden, was du gerade alles raushaust auf den Markt, Nils, würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Du warst neulich bei so einer Premiere und danach hast du auch so eine tolle Sprache geschickt. Das fand ich wunderbar. Da hast du auch gesagt, irgendwie, ich krieg's ja gar nicht mehr zusammen, wenn du alles gesehen hast und so. Und wie schön das war. Aber du warst nämlich bei Moulin Rouge. Das gibt es jetzt in Berlin als Musical, habe ich das richtig verstanden?
In Köln.
In Köln.
Fast richtig verstanden. In Köln ist das jetzt da, im Musical Dome, direkt am Hauptbahnhof. Wird jetzt Moulin Rouge gespielt.
Das sah so krass aus, da von innen, also richtig tolle, so showmäßige Effekte. War das so toll, wie es aussah?
Ja, die haben das Theater wohl für, ich glaube, ich habe immer gelesen, für 5 Millionen oder so umgebaut.
Krass.
Was war da vorher drin? Entschuldige, ganz kurz.
Da war vorher, also da sind ja immer Musicals, ich überlege gerade, welches da vorher war.
Ach so, nee, dann egal, nee, ich dachte, das wäre vielleicht auch so ein festes Ding wie Cats oder sowas, das, was da drin war oder sowas.
Ja, da sind immer so Musicals drin, die relativ lange laufen, aber ich glaube, nicht viele machen so einen Aufwand in der Raumgestaltung, wie das Moulin Rouge macht. Weil du kommst da in diesen Saal rein und du bist wirklich mitten im Film. Also es ist so aufwendig gestaltet alles. Das ganze Ding ist umgebaut zu so einem Jahrhundertwende-Puff, wo irgendwie Kronleuchter von der Decke hängen, Käfige, in denen Frauen tanzen, große Kostüme und all, es ist wirklich, es war wirklich, wirklich sehr, also so schon vom Angucken her war es wahnsinnig beeindruckend.
Geil.
Ja.
Und jetzt sind wir natürlich beim Thema Köln, da willst du da kurz was zu sagen oder
schiebe ich doch was gäbe, worum man, man über Köln lesen könnte, wenn es irgendwie sowas gäbe, irgendwie, ich will immer schon,
das wäre gut.
Weiß ich nicht, aber ich will es halt irgendwie von jemand, weißt du, es gibt
der so viel Ahnung hat einfach.
Ja, der halt Ahnung hat, der auch daherkommt und so. Ich meine, ich brauche mir nicht das 100. Buch über Berlin oder so lesen oder auch in dem Fall über Köln von irgendwelchen Fatzken, ja, muss man ganz ehrlich sagen. So Leuten, die irgendwie so da mal eine Woche waren, ja. Oh, da haben sie gedacht, jetzt haben sie das Gefühl der Stadt verinnerlicht, ja. Also sowas suche ich ja über Köln. Habt ihr da irgendwie, gibt's da was?
Ich glaube, Pietro Lombardi hat gerade ein Buch geschrieben.
Mein Ey, der macht jetzt Werbung für irgendwie, das habe ich gesehen, der macht irgendwie Werbung für irgendwas. Ich habe den neulich gesehen, so eine längere Werbung auf YouTube, das war irgendwie alles ein bisschen komisch. Für Obi oder so, glaube ich.
Ich habe neulich mal
Pietro neues Haus gezogen.
Ich habe neulich mal Pietro Lombardis, Pietro Lombardi hat ein Eis, hat von Lukas Podolski hat eine eigene Eissorte und da gibt es eine Special Edition von Pietro Lombardi von.
Ach, das habe ich auch
und
gesehen.
Das gab es zuletzt im Lidl. Das war sehr lecker.
Das war aber es geht natürlich um dein Buch, Nils, bevor das jetzt untergeht, weil du natürlich selbst, da bist du natürlich, ja, das, wie heißt das Wort, wenn man so sich selber nicht gerne darstellt? Wie heißt das? Oder sich selber, für sich selber Werbung macht?
Also wenn man nicht, wenn man so tut, als würde man nicht gerne Werbung
machen. Bescheiden, meine ich. Ja. Weil du zu bescheiden bist und es vielleicht nicht angesprochen hättest. Und das war natürlich den ZuhörerInnen da draußen auch klar, wir wollen darauf hinaus. Nils hat ein Buch, ein neues, weiteres Buch geschrieben über seine Heimatstadt Köln. Und jetzt erzählt er uns doch mal, was da los ist da drin.
Also ihr könnt schon bald fast ein ganzes Regalfach mit Büchern von mir füllen. Mhm. Ich arbeite auf jeden Fall stetig dran, denn jetzt ist ein Buch erschienen, das heißt Nice to Meet You Köln. Und da habe ich alles über, alles, was ich über meine liebste Stadt weiß oder mir angelernt habe, in dieses Buch geschrieben, das aber jetzt kein Reiseführer ist, der euch sagt, geh dahin, geh dahin, geh dahin, sondern es geht vielmehr darum, so ein bisschen zu beschreiben, was uns Rheinländer so ausmacht, was Köln so schön macht, warum Köln die beste Stadt der Welt ist und warum die Welt besser wäre, wenn alle Menschen KölnerInnen wären.
Nice. Kommt da aus Pascha auch drin vor?
Das, die Frittenbude neben dem Pascha kommt drin vor, weil nämlich Würstchen Willi, der vorher am Ring war und seine Bude da hatte, der ist dann irgendwann gestorben, dann wurde die Bude aufgegeben und jetzt hat jemand die Lizenz gekauft und neben dem Pascha, also am anderen Ende der Stadt, wieder ein Würstchen Willi aufgemacht und das habe ich auf jeden Fall auch im Buch drin.
Stark. Ich fand zwei Sachen zuerst mal, ich habe das Buch noch nicht, schlimmerweise, aber ich habe gerade, man kann das auf Amazon, natürlich kauft ihr das natürlich lieber in der Buchhandlung bei euch um die Ecke, da freuen sich alle, aber ich habe bei Amazon, kann man ja so in die ersten Seiten reinschauen und da ist dann das erste Foto von dir, wo du so quasi so das Willkommens-Intro geschrieben hast, ist ein sehr schönes Foto von dir drin, muss dich an dieser Stelle loben, gefällst mir sehr gut drauf, du gefällst mir natürlich immer, aber da gefällt es mir
nicht so gut,
wirklich sehr gut.
Und ein bisschen unvorteilhaft.
Es war sagenhaft
heiß. Nein, ich mach Spaß,
es waren zwei der heißesten Tage diesen Sommer zufälligerweise, an dem wir diese Fotos gemacht haben. Und sind dann durch Köln gelaufen mit einer Fotografin, eine alte Freundin von mir, die auch die Hochzeitsfotos von Maria und mir gemacht hat, Heike Sieber aus Köln. Und es war so krass, wie wahnsinnig heiß es war. Das ist auch das Coverfoto. Wenn man das sieht, hat jemand gesagt, so, hätte auch mal die Augen aufmachen können. Das Krasse bei dem Coverfoto ist, dass ich genau in die Sonne gucke, weil das nicht anders ging, da auf dieser Terrasse, wo ich stehe und der Dom im Hintergrund und so. Und ich gucke einfach straight in die Sonne und habe dann immer gedacht, so, okay, wenn sie abdrückt, dann reiße ich die Augen kurz auf, damit sie quasi offen sind. Und es war so kompliziert, da irgendwie die Augen überhaupt offen zu halten. Deswegen dieser etwas komische Bud Spencer-eske Blick auf dem Cover. aber das war echt, ich hatte ein Hotel ohne Klimaanlage, was ich mir irgendwie zufällig nicht so schlau gebucht habe. Die hatten so einen Ventilator, den ich die ganze Zeit habe durchlaufen lassen. Und es war wirklich, ich habe, glaube ich, nie so geschwitzt wie in diesen zwei Tagen, weil wir einfach die ganze Zeit durch Köln gelaufen sind. Ich habe so einen halben Sonnenstich bekommen, weil ich natürlich auch nie eine Mütze auf hatte oder so. Und einfach nur geschwitzt habe. Das war echt krass. Das mache ich für euch da draußen.
Was ich so schön fand, war, du hattest uns das irgendwann mal gesagt, dass du an diesem Buch arbeitest. Da warst du, glaube ich, schon relativ fortgeschritten, auch weil es dann natürlich ziemlicher Stress für dich war, wie das ja bei so einem Buch immer so ist. Und ich fand das dann so süß, weil du hast dann manchmal so Sachen auf Twitter gefragt, die so ein bisschen so von denen, gibt es das und das noch? Mhm. Und für mich war das klar, dass das quasi Recherche für dein Buch ist. Aber ich glaube, für Außenstehende sah das immer so aus wie, als wärst du gerade so die längste Party der Welt. Und immer so, ja, gibt es das Frühstück noch am, da am Markt? Ist es noch? Kann man das noch machen? Das war nicht sehr witzig. Das
also dazu muss ich sagen, ich hab gefragt, ob es das Frühstück am Großmarkt noch gibt.
Ah ja, genau. Ja.
Und der Großmarkt, die Großmarkthalle, die macht halt um 5 Uhr morgens auf und dann können da die Läden ja blumen. Also wie halt so ein Großmarkt, ich muss ja jetzt keinen Großmarkt erklären irgendwie. Ja. Der ist da Bonner Straße raus. Also Südstadt ist das so ungefähr. Ich kannte den auch, weil wir damals unsere Proberäume da hatten auf dem Areal mit Fritten und Bier und deswegen dann waren wir immer da im Großmarkt. Und wir sind früher oft nach Partys in Großmarkt frühstücken gegangen, weil das halt logischerweise der erste Laden war, der morgens aufmachte und der so ein deftiges Frühstück serviert, weil die Leute, die da wirklich arbeiten müssen, ja auch gerne ein gutes Frühstück haben. Ja. Aber dann ist das natürlich auch ein anziehender Spot für feierwütige Menschen und wir sind so oft da irgendwie besoffen und halb fertig in diesem Großmarkt gelandet und in diese Kneipe da gegangen, uns von der Wirtin so dicke Butterbrote schmieren lassen und so. Das war immer ein großes Fest und ich hatte gedacht, ich könnte das als Geheimtipp in das Buch schreiben und es wäre auch ein Geheimtipp gewesen, aber wäre super geheim gewesen, weil es das nämlich gar nicht mehr gibt.
Hab ich schade.
Ja, sehr schade. Habe ich dann vorsichtshalber nachgefragt.
So richtig herzhaftes Essen früh morgens und dann ist da auch so, dann passiert da auch so viel, wo man so schön rundherum schauen kann. Man ist dann in so einer Parallelwelt irgendwie.
Das klingt wie Fischbrötchen am Fischmarkt oder so.
Genau, ähnlich, ja, genau. Ich glaube, das war so eine erhöhte, das war wie auf so einer Art Empore, wo man dann so über die ganze Markthalle geblickt hat, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich habe es übrigens auch gelesen, aber als auf Kölsch gibt es auch eine Version, die habe ich gelesen.
Sicher.
Da würde ich, glaube ich, sogar Geld für bezahlen, um das zu hören.
Na, ich habe im Hörbuch, gibt es ein paar kölsche Stellen, die ich dann so kölsche Dialoge, die ich dann mit verstellter Stimme auf Kölsch irgendwie eingesprochen habe. Es ist jetzt draußen in der Welt. Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt existiert. Und ich freue mich, wenn unsere HörerInnen alle fleißig dieses Buch kaufen. Jetzt steht auch Weihnachten vor der Tür. Sehr, sehr gutes Weihnachtsgeschenk, falls ihr den Leuten mal andere Städte nahelegen wollt. Und wie gesagt, das ist mit sehr viel Herzblut geschrieben. Und es geht eigentlich viel mehr um dieses Gefühl als Rheinländer und als Kölner oder als Wesselinger, das man so hat und woher das kommt und wie man damit lebt. Und das ist ja etwas, wovon alle profitieren können. Ich werde auch irgendwann anfangen, Lesungen davon zu verlosen, beziehungsweise man kann die gewinnen bei mir auf Insta.
Ja, ich verlose so meine auch, die ich da habe.
Ich will mir so ein paar Städte aussuchen und dann können die Leute gewinnen, dass ich zu ihnen komme und wir so einen kölschen Abend machen. Ich bringe dann ein Fässchen mit und dann laden die alle ihre Freunde ein.
Ach,
und dann lese ich was vor und dann trinken wir ein bisschen Kölsch und essen vielleicht noch ein Frikadello oder so. Und so, das habe ich noch vor, dass man das auf jeden Fall gewinnen kann. Die ersten Lesetermine habe ich jetzt heute fix gemacht. Der ist am 3. März in Köln auf der Lit Cologne. Das ist so eine große... Oh. So eine große Literatur.
Ich dachte echt gerade, das ist eine Jugendmesse. Wirklich. Köln ist lit.
Gibt es die Ju eigentlich noch, diese Jugendmesse?
Ich glaube, weiß ich gar nicht.
Habe ich lange nicht mehr von gehört. Das war sonst so ein Ding, ne? Die Ju.
Die ist, glaube ich, dann irgendwann so eine Ausbildungsmesse geworden oder so.
Ah ja, stimmt, das sowas gibt es noch, ja.
Naja.
Aber klar, sollte auch eine Jugendmesse gehen. Ist aber ja heutzutage auch ein bisschen irgendwie.
Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, wie dieses Buch jetzt angenommen wird. Also wenn ihr das jetzt hört, gerne sofort bestellen, kaufen, gebt alles, liebe Leute.
Achtung, jetzt super Übergang und lasst euch das signieren bei einem unserer Live-Termine Ende November. Und zwar am 25. November in Erlangen, am 26. November in Augsburg und am 27.11. in Ludwigsburg. Und ich glaube, Erlangen und Augsburg sind quasi ausverkauft und Ludwigsburg gibt es noch ein bisschen was. Also,
Wenn alles klappt, bringe ich da auch ein paar Bücher noch mit, dann könnt ihr die auch vor Ort kaufen, am Merch. Bücher verkauft bei unserem Merch lief immer ganz gut, ehrlich gesagt.
Ja. Ja. Ich habe auch eine Überleitung zu meinem Energy Drink, was ich jetzt auf den Markt gebracht habe. und zwar Donnung heißt das.
Ich war vorhin.
Nee, aber ich wollte auch noch kurz sagen, mir ist gerade aufgefallen, wir sind jetzt, also ich fühle mich so ein bisschen jetzt euch zugehörig, weil ihr seid ja beide schon natürlich etablierte Autoren mit mehreren Büchern auf dem Buckel. Halt wirklich. So. Und ich bin gerade aktuell auch am Schreiben ich mache wieder die Olli Schulz, also bei der Weihnachtsgeschichten, bei seinem Weihnachtskalender mit, wo er irgendwie 24 Leute, mehrere, glaube ich, oder Freunde, Bekannte von ihm halt sozusagen, oder irgendwelche Promis, so Geschichten beisteuern und ich bin diesmal auch dabei zum dritten Jahr jetzt in Folge, wo ich ein bisschen überrascht war. Ich dachte so, ja, den lassen wir zweimal und dann ist auch gut so. Und dann jetzt schreibe ich gerade, deswegen fühle ich mich so auch so, dieses kleine literarische Trio hier, ja, ich bin jetzt auch einer von euch. Ah, ich habe auch dieses, ah, das leere Blatt Papier, ah, ich mache mir noch einen Kaffee, ah, ich muss ja eigentlich, ah, ich muss heute noch die 300 Wörter schreiben, ah, nee. Weißt du, ich fühle mich dann auch so, ich drehe jetzt auch so Zigaretten auch und so, weißt du, bin so. Und, ah, noch ein bisschen Musik hören, da habe ich mir vorhin auch so Jazz reingemacht beim Schreiben.
Halt wirklich. Wie viel Tee hast du schon getrunken? Wie viel Tee hast du heute schon getrunken?
Ich bin Kaffee, ich bin ja so ein bisschen Stephen King. Ja. Koks und Kaffee, weißt du?
Ich bin so wie Stephen King.
Und ich gehe dann auch in so ein Ressort einfach für eine Woche und im Endeffekt muss ich ja nur 3 Seiten schreiben, ne? Oder 4 DIN A4 oder so. Und ich fühl mich so ein bisschen, ja, wir sind jetzt halt auch so ein bisschen, weißt du, wir sind Autoren, das ist ein anderer Vibe.
Ja, absolut. So. Das sind wir. Was seid ihr, Autoren? Aber
ohne Joke halt mal, ich muss echt sagen, das ist schon echt schwierig, weil irgendwie, ich habe dieses Problem, vielleicht, also könnt ihr das bestätigen, weil ihr ja das schon öfter gemacht habt, aber ich habe halt wirklich gerade dieses Luxusproblem, sag ich mal. Also so ging es mir halt damals, als ich so Plakate und so gemacht habe und so. Ne? Das ist ja immer quasi, die Idee ist ja das, wo du erstmal drauf kommen musst. Das hat für mich immer am meisten Arbeit sozusagen bedeutet. Man muss ein bisschen sich ja damit auseinandersetzen, sich hinsetzen und wirklich überlegen und mehrere Ideen. Und dann ist man ja auch immer unsicher, weil man, ich bin immer so jemand, ich brauche dann so Reassurance und so, frag dann so Freunde, so, tu so ein bisschen so an, weißt du so, hä, ist das ganz cool, oder? Weißt du so, wenn die sagen, nee, dann würde ich so, okay, streichen. So. Aber diesmal habe ich mir wirklich halt fest vorgenommen, so als eigener, so als Test für mich selber halt auch, zu gucken, ich will das mal ohne Reassurance machen, also wirklich mich selber entscheiden, eine Idee und einfach festlegen und dann einfach machen, weißt du, und so ein bisschen ins so, weiß ich nicht, sich nackig machen, so, keine Ahnung, kann auch sein, dass es dann nicht gut angeht, aber weißt du, ich meine, so einfach einmal das sich trauen zu machen und also soll jetzt kein Flex sein, sondern ich will eigentlich auf was anderes hinaus und zwar, ich habe die Idee diesmal jetzt recht früh gefunden. Und das ist mega schlecht fürs Prokrastinieren, weil du denkst halt jedes Mal, wenn du anfängst zu schreiben, ja, die Idee habe ich ja. Ich muss ja quasi nur noch schreiben. Ne? Also so. Und das weiß ich, wie war das bei euch auch so? Das finde ich irgendwie schlimmer, als quasi die Aufgabe zu haben, irgendwie Zeilen zu schreiben, als, ich weiß auch nicht, oder sich eine Idee zu überlegen. Keine Ahnung, macht das Sinn?
Ich hatte das beim Bloggen immer, wenn ich so über irgendwas schreiben wollte oder sowas. Dann hatte ich so, okay, ja, dann schreibe ich das noch und das noch und das noch und dann hat man schon so super viele Sachen im Kopf und denkt ich habe eigentlich gar keine Lust, ich habe das doch alles schon im Kopf, wieso muss ich das nur noch runterschreiben, aber eigentlich habe ich keine Lust drauf. So dieses Handwerk, der handwerkliche Teil quasi ist dann irgendwie so, ah nee, komm, schieb mal jetzt noch ein bisschen vor mir her.
Ja, ich habe auch sogar gegoogelt, so 3-Akt-Aufbau und sowas, habe geguckt, wie ich das, wie ich quasi die Idee, die ich eh schon habe, sozusagen splitten kann in 3 verschiedene Teile und dann habe ich mir schon so, eigentlich glaube ich, ist genau richtig, wie ich es gerade sagt, zu machen, weil das hilft mir auch tatsächlich zum Schreiben, weil ich dann so 6 oder 7 so quasi Ereignisse habe, die ich jetzt quasi einzeln schreibe, aber trotzdem, ey, das ist wirklich, ich hasse es, Leute, ich bin wirklich, ich fühle mich wie in der Uni damals noch so wieder zurückversetzt, oder Schule, so Hausaufgaben machen, ich schiebe das so krass umher, ist wirklich schlimm und am Endeffekt ist es dann wieder knapp und dann weiß ich, mache ich halt irgendwie, ballere ich das dann durch irgendwie in 5-6 Stunden, aber dann wird es wahrscheinlich auch nicht ganz so gut, aber das versuche ich gerade wirklich mal nicht zu machen, sondern jeden Tag ein bisschen was zu schreiben und dann aber auch vielleicht nicht so viel, aber das dann vielleicht mir ein bisschen Mühe zu geben, so dass es auch schön geschrieben ist und so. Aber es ist schon echt, also ich will eigentlich nur darauf hinaus, ich habe wirklich großen Respekt vorm Schreiben und vor Leuten, die Bücher schreiben und so weiter, weil das ist schon echt, ist nicht so einfach.
Ja, vor allem so richtig gute Bücher, dann ist es schon mal krass, wenn Leute da so richtig so das 1000-mal überarbeiten und sowas, das könnte ich alles gar nicht.
Ja, vor allem, weil du ja irgendwann gerade überarbeiten, ist ja auch so ein Ding, du hast ja manchmal so Absätze geschrieben oder so, ich meine, das wird ja jeder kennen, auch von Aufsätzen aus der Schule oder so, dann ist es irgendwie beim ersten 2-3 Mal lesen, bist du so fast schon manchmal ein bisschen stolz auf dich, denkst, ah, das klingt ja voll gut irgendwie und dann hakst du es so ab in deinem Kopf und dann ist ja richtig anstrengend, das nochmal aufzumachen und zu sagen, jetzt dich nochmal zu zwingen, dann nochmal ranzugehen, es noch besser zu machen, ja. Boah, das finde ich voll schwer, ey, bin ich zu faul irgendwie für, glaube ich, aber naja, muss jetzt.
Ich habe so im, glaube während des Lockdowns angefangen, so eine Serie zu schreiben, so eine Podcast-Serie mit 10 Teilen, mit so einer Story und habe jetzt 9,5 Bücher fertig und gehe voll oft wieder ins letzte Buch rein und will dann weiterschreiben und dann merke ich mir so, naja, ich muss ein bisschen reinkommen und dann lese ich alle Bücher davor, die sozusagen zur Story hinführen und gucke, ob das irgendwie auch alles klappt und dann verbessere ich die immer noch so ein bisschen, die werden alle echt immer besser so, aber ich schaffe es nicht, das fertig zu schreiben, weil ich dann da sitze und habe dann die 9 Bücher durchgearbeitet und dann sitze ich im 10. und denke so, oh, jetzt muss ich hier noch weitermachen.
Ja, genau.
Und das passiert mir jedes Mal und ich denke jedes Mal so, meine Güte, muss doch jetzt einfach nur noch fertig werden. Das Problem ist so ein bisschen, dass jetzt laufen so alle Fäden zusammen und ich habe nur noch keine 100%ige Vorstellung, wie es es genau aufhört und muss so beim Schreiben drauf kommen, so ein bisschen. Ja. Deswegen muss ich auch immer alles vorher lesen. Aber es ist so mühsam, dieses eine fucking letzte Ding da fertig zu schreiben. Obwohl, ja, ich habe schon 9. Also es ist so bescheuert, aber es ist irgendwie, ja, weird.
Ja, es ist auch, ich finde es ja immer schon faszinierend, diesen, ja, diesen komischen Tunnel, den man irgendwie dann doch mal bekommt, den hat ja irgendwie jeder, wenn man sich halt, ich glaube, das kommt automatisch, je länger man sich, also bei mir damals in der ODK, also diese Plakatgeschichten und so, war es auch immer so, die eigentliche Arbeit, also quasi die Plakate dann zu machen, das ging in einer halben Stunde, so, wenn die Idee dann da war. Ja. Aber ich musste mich halt wochenlang sozusagen zwingen, und das ist auch immer so ein Tipp, den ich irgendwie an Leute gebe, die jetzt vielleicht das auch, ich habe ein paar jüngere Freunde, die auch so Richtung Grafikdesign studieren und so, wo ich auch gerne den Tipp weitergebe, so, ja, so ein bisschen wie so die Eltern, aber das ist ein guter Goldwert-Tipp, glaube ich, dass obwohl es sich nicht so anfühlt, dass es Sinn macht, es wirklich so ist, dass du halt einfach auch mal 2-3 Wochen einfach nur dich mit dem Thema, wenn du zum Beispiel in der Uni, hatten wir halt immer so vorgegebene Themen, ja, und daraus halt was Eigenes machen. Und es wirkt so sinnlos, aber du musst einfach nur dich zwingen, darüber nachzudenken, irgendwas zu machen, das zu googeln, dann irgendwie dich reinzulesen, weil irgendwie habe ich auch mal gelernt, so in so einem Workshop, wo es um sowas geht, so Ideen, wie in denen stehen und sowas, das passiert ja dann ganz viel Unterbewusstsein. Deswegen ja dieses, die Blitzidee, die man so nennt, oder unter der Dusche die Idee haben, das gibt es zwar auch, ist aber super selten, aber meistens ist diese Idee unter der Dusche, ist quasi, kommt nur, weil du dein Unterbewusstsein wochenlang gefüttert hast mit der Thematik irgendwie, und dann kriegst du so eine Idee. Ja, das fand ich schon immer irgendwie interessant, dass das so ist, aber es ist halt trotzdem, jedes Mal fühlt es sich immer und immer wieder sinnlos an, sich hinzusetzen und was zu machen, wo du denkst, hey, das bringt mir doch gar nichts, ich muss doch das Plakat machen. Ja. Und genauso finde ich, ist mir jetzt aufgefallen bei dem Story-Ding, und jetzt hatte ich halt leider, deswegen meinte ich ja vorhin so, diesen Geistesblitz jetzt schon, und bin nur so, oh, jetzt muss ich es halt machen, und es ist echt.
Naja.
Aber es ist, ich finde einfach generell dieses Thema, so wie Ideen entstehen, wie so Kreativität sich entwickeln und vor allem auch dann, dieses, wenn man dann so im Tunnel kommt irgendwie, das ist ja total krass manchmal, das ist ja mega geil, finde ich. Ich habe das schon mal gehabt, dass dann so 3 Stunden Handy weg, alles aus, und du bist so voll drin und schreibst und schreibst und schreibst wie in so einem Wahn irgendwie und bist dann selber voll danach so, was zur Hölle ist jetzt passiert, so, und also völlig nüchtern so. Und dann ist es meistens auch ein bisschen Bullshit, und dann aber im Kern okay, und dann geht man ja, wie Nils schon sagte, oder da gehst du dann nochmal drüber und machst nochmal ein bisschen besser, aber es ist schon krass, wie so das Gehirn funktioniert, also wann das Gehirn sozusagen den Hahn aufmacht und mal so rauslässt. Und wie viel der Rest der Zeit so eine Art Blockade ist, wo man sich so versucht, da rüber zu kommen irgendwie.
Ja.
Steve Jobs hat gesagt, Künstler werden fertig. Das ist immer die beste Motivation, dieser Spruch.
Ich habe den vielleicht nervigsten Menschen der Welt gesehen im Fernsehen oder im Internet sozusagen. Ist ja quasi Fernsehen. Und zwar ist ja gerade das Thema, die Klimakleber sind ja so eine Sache, ne?
Ja, ja.
Die Kids, die draußen demonstrieren und so, oder nicht nur Kids natürlich, und wie damit umgegangen wird und sowas, da müssen wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Aber was ich sehr schlimm und unterhaltsam gleichzeitig fand, war, dass das große Medienhaus von Bild TV einen Reporter dahin geschickt hat. Und was hat er da gemacht? Er hat zurückgenervt. Die Klimakleber, wenn man sie schon nicht verprügeln kann, was die Bild-Zeitung sich eigentlich wünscht, dann wären sie jetzt wenigstens zurückgenervt, so wie die Nerven. Und das war, ich habe es scheinbar nicht gesehen, das Video, und es war genauso, wie man sich den vorstellt, so ein Reporter, der so, man sieht das Glänzen in seinen Augen, das Feuer in seinen Augen, wie er weiß, jetzt kommt mein großer Einspieler, heute, das ist die geniale Idee. Und dann setzt er sich so zu denen auf die Straße, na, hallo, wie ist es? Und die so, ja, hallo, kann ich mit euch ein bisschen quatschen? Also ja, bitte, ich spreche hier vorne mit Jonas, der macht die Pressearbeit, der ist für Interviews bereit. Nee, ich will jetzt aber mit euch reden. Und dann, wie geht's dir denn so? Und dann hört er so, ich hole jetzt mal meine Blockflöte raus. Und dann sitzt er da so,
nein,
und die gehen so null auf den einen. Und er so, der fand es so geil dabei, wie er die jetzt nervt einfach. Ne? Also der Ritter, der Unterdrückten von den Klimaklebern und so. Ich habe dann auch nicht weitergeschaut. Ich weiß nicht, wie er sie noch genervt hat, ob er irgendwie Leute angezündet hat oder so. Weißt du, mit so einer Deo-Flasche mit einer Flamme vorn dran oder so.
Lösungsmittel.
Ja. Das war so, da habe ich so gedacht, krass, das ist so richtig schön. Das bringt es so auf den Punkt, wie die ticken. Ne? Die schicken da so einen hin, der sich so geil fühlt, dass er die jetzt nervt und dann mit der Blockflöte. Und das war so richtig unangenehm anzuschauen. Das fand ich toll.
Ich hätte Respekt davor, wenn er sich an die kleben würde. Da würde ich noch sagen, okay, fair enough.
Ja, das nervt wirklich.
Und da war auch, das hattest du neulich geschickt, Nils, diesen Clip aus dem niederländischen Fernsehen, da war auch eine Diskussionsrunde, ja, so Markus Lanz-mäßig, wo es darum ging, wie, welche Art von Protest okay ist, und da hat sich halt auch dann einfach einer an den Tisch geklebt und dann tragen die den so raus und werfen dann so den Tisch um und so, und das ist natürlich alles eine wahnsinnig ernste Sache, aber dadurch, dass sie die ganze Zeit so niederländisch reden, ist das einfach so lustig. Nee, ich bin festgeleimt. Ich bin festgeleimt. Und dann, das ist einfach so lustig gewesen.
Das hätten sie noch verbinden sollen mit diesem einen holländischen viral gegangenen Talkhost damals vor 10 Jahren, der so lachen muss. Kennt ihr den noch? Der nicht aufhören kann zu lachen, stimmt, wegen der Stimme von dem Gast.
Ja, stimmt, ja.
Und dann lacht er sich sofort kaputt. Ey, aber wegen Lanz, ne? Das finde ich also geil, dass gerade heute, als wir aufnehmen, ist wieder geht gerade auf Twitter so ein Lanz-Meme rum, weil er sich ja da neulich irgendwie so scheiße benommen hat. Da irgendwie ging es ja irgendwie um so eine Klimaaktivistin, ich weiß gerade den Namen nicht. Ich habe auch den ganzen Zusammenhang nicht komplett jetzt auf dem Schirm, aber so ungefähr die Essenz ist das wohl. Und da gibt es halt so ein Screenshot von Lanz, dieses typische, so dieses Lanzsche Vorbeugen, ne? Wo er so diesen fragenden Blick, und irgendwie machen jetzt ganz viele Leute so Tweets dazu mit diesem Bild, und mein Favorite würde ich hier gerne vorlesen. Das ist wirklich, ist der Tweet des Jahres für mich, wirklich. Also man sieht Lanz, ne, wie er sich so nach vorne lehnt, ne, dieses typische, und dann steht da drüber, also ich sage auch den Namen, von Eutikus heißt der Account, at Eutikus ganz neu oder so, Kuss mit CH geschrieben, also Shoutout, sehr guter Tweet, und zwar steht da drüber: Und dieser Schwamm ohne Führerschein, sagen Sie. Also dieser Schwamm wohnt in einer Ananas?
Geil.
Und ich finde auch dieses, das ist so perfekt formuliert mit diesem sagen Sie. Und dieser Schwamm ohne Führerschein, sagen Sie. Also dieser Schwamm wohnt in einer Ananas. So gut. Davon gibt es irgendwie ganz viele heute. Das hat mir heute so ein bisschen ein Lächeln auf die Lippen gezaubert heute, während ich ja sonst Twitter beim Untergehen beobachte, wie wir alle.
Auch verrückt, ja, ne? Auch das wirklich. Stimmt. Reden wir lieber nicht drüber.
Ja, ich wollte ja heute eigentlich auch eine Top 5 mitbringen, tatsächlich, so wie Herm letztes Mal. Was war das letzte Mal, die Top 5, was warst du das letzte Mal
gemacht? Vor denen ich mich als Erwachsener grusele, war das.
Genau. Und ich erzähle das deswegen, weil es eigentlich bezeichnend ist. Ich wollte heute nämlich meine Top 5 oder meiner Meinung nach die Top 5 Elon Musk Parade-Account-Tweets. Ne? Also sorry, dass wir den schon wieder so zum Thema machen, aber es ist einfach, ich finde es einfach so lustig und so weird und so interessant auch irgendwie. Weil Elon Musk, also nochmal ganz kurz, wer das nicht mitbekommen hat, hat ja irgendwie jetzt diese Verifizierung, dass man dafür Geld bezahlen muss oder dass man diesen blauen Haken bekommt. Das habt wahrscheinlich eh alle mitbekommen. Aber er hat ja dann irgendwie, ging das halt los, dass sich ganz viele Leute halt einfach dann als Elon Musk quasi mit dem gleichen Profilbild und auch den Namen Elon Musk und so, im Sinne von, ne, also einfach ihn parodiert und dann halt in seinem Namen halt so gesagt, oh, ich trinke morgens Pisse und sowas. Keine Ahnung, so Kack. Ja. Und da gab's halt irgendwie 5, die ich richtig lustig fand, und die habe ich auch retweetet, glaube ich, ein paar von denen. Dann wollte ich vorhin nachgucken und meine Lieblings-5 davon raussuchen und hier vorlesen, und alle Accounts sind gesperrt. Ja. Und das ist so bezeichnet, dass er die ganze Zeit irgendwie angefangen hat, so vor einem Jahr noch so Comedy ist eigentlich free, und wenn ich komme, free speech, und er macht sich ja selber über sich selber lustig, aber sobald Leute ihn so direkt verarschen, und diese Tweets haben teilweise auch so 100.000 Likes bekommen, sind richtig viral gegangen, da hat er dann gesagt, nee, das will ich nicht.
Naja.
Er ist wirklich Dwight Schrute, wirklich. Er ist wirklich Dwight Schrute, als er quasi Manager wird. So.
Da gibt es ein schönes Video von Trevor Noah zu. Der Trevor Noah beantwortet ja immer diese Publikumsfragen zwischen in der Werbung sozusagen.
Ja.
Und das posten die dann immer als
Wobei, Videos. Kann ich da ganz kurz was sagen? Ich glaube, das ist aber gefaked. Ich glaube nämlich, das ist gefaked, und es macht es nicht schlimmer. Das ist ja auch eigentlich eine coole Mechanik. Sorry, wenn ich dich da unterbreche, weil das habe ich neulich gesehen, wo es um ein anderes Thema geht, glaube ich, um Kanye West oder so.
Ja.
Da kommt aber so eine verdächtig perfekte Frage aus dem Publikum, wo er so verdächtig perfekt einsteigt in der Antwort. Der ist ja sehr schlau und so, würde ich ihm jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, dass er das nicht auch so könnte. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine Mechanik, die sie so ein bisschen als Idee hatten für The Late Night. Das ist ja auch, legitim. Aber wollte ich nur gesagt haben, ich glaube nicht, dass das einfach natürlich ist. Glaube ich nicht.
Das haben die auch schon zu John Stewarts Zeiten immer gemacht. Das haben die quasi als Warm-up vor der Show gemacht, dass die Leute ihnen einfach Fragen stellen konnten. Also kann ich mir gut vorstellen, dass sie das immer noch machen. Aber ich habe es jetzt nicht gesehen, deswegen kann es natürlich immer sein, dass man das natürlich zuspitzt.
Ja.
Aber die Amis sind ja eh alle so perfekt in Medien, dass die wahrscheinlich auch geilere Fragen stellen als deutsches Publikum.
Das glaube ich auch.
Aber erzähl auf jeden Fall mal dir. Das wollte ich nur gesagt haben fürs Protokoll, weil mir das nämlich aufgefallen ist und ich denke, aber weiß ich nicht, wäre es ja auch nicht schlimm, aber naja.
Ja, also, da hat er auf jeden Fall in der Werbepause über Twitter geredet. Ich glaube, er ist nicht mal gefragt worden, sondern einfach von sich aus irgendwie davon erzählt. Und hat eben auch genau das gesagt, was wir jetzt hier irgendwie alles besprochen haben. Und hat halt auch gesagt, dass sozusagen die Idee von Free Speech, die diese Leute immer haben, wie Elon Musk und diese ganzen anderen Idioten, ist ja nicht, dass sie Free Speech wollen, sondern sie wollen Free Speech für sich und nicht für alle anderen. Und das ist ja darum, das ist ja eigentlich immer der Witz, um den es dann am Ende des Tages geht und so. Das ist ganz schön, wie Trevor Noah das dann nochmal formuliert hat und sich dann wirklich darüber kaputt lacht, was für eine Shitshow Elon Musk gerade auf Twitter irgendwie abzieht. So, das ist sehr sehenswert.
Ja, es ist komplett verrückt und auch in der Gefahr, dass wir euch da draußen damit auf die Nerven gehen. Bitte, wir werden der neue Elon Musk-Cast. Aber ich muss das noch sagen, da war, ich weiß halt auch leider den Namen nicht, aber ich habe auch so eine ehemalige Mitarbeiterin von ihm, hat auch so einen Thread gemacht, wo sie halt wirklich belegt und sagt so über die Jahre die verschiedenen Aktionen, die er gebracht hat, wo er immer wieder davon gekommen ist. So. Und es ist so krass zu lesen, der hat wirklich so viel Scheiße schon gebaut, aber weil alle diese Elon Musk-Fanbrille aufhat, der hat ja eine Rakete gebaut und der macht diese coolen Autos und ist der Welt, will die Welt retten. So. Das ist voll der schlimme Typ einfach so eigentlich. Also keine Ahnung, scheinbar, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Ich finde es einfach so witzig, dass der mit Abstand reichste Typ der Welt sich auch so wie ich morgens bei Twitter einloggt und dann einfach nur schlechte Laune bekommt und sich so provozieren lässt von irgendwelchen Leuten, die so eigentlich komplett egal sind für ihn und dann auch noch so einsteigt und so sich beweisen muss. Und das finde ich so krass, dass du als, dem könnte wirklich alles egal sein, aber der hat so dieses Profilierungsding, dieses, ich muss irgendwie cool sein und dieses Traurige nach, ja, ich bin schon lustig, oder? Ne, ich bin schon lustig. Ja, genau. Das ist so krass. Also dieser Dwight Schrute.
Er ist ein bisschen wie ich eigentlich.
Ey, aber du bekommst mehr Likes noch immer.
Milliardär.
Ja. Ach ja, der gute alte Elon.
Naja, aber der blauen Haken hat nur Nils von uns, oder?
Achso, hast du keinen?
Noch habe ich
das. Was machst du? Zahlst du es oder was willst du machen?
Ich weiß es ehrlich gesagt noch überhaupt nicht. Ich lasse es erstmal auf mich zukommen. Der Rollout nach Deutschland scheint ja irgendwie noch zu dauern. Ja, aber ich lasse es wirklich auf mich zukommen. Vielleicht zahle ich es einfach erstmal so spaßeshalber und gucke mir mal an, was passiert. Weil das ist ja auch interessant zu sehen, was dann da abgeht.
Ich fand's ja, interessant ist es allemal. Also ich finde es gerade, Twitter ist gerade so unterhaltsam, wie es noch nie war. Und interessant vor allem, weil einfach das total krass ist zu sehen, jeden Tag passiert was Neues und es sind auch ein bisschen traurige Nachrichten. Also, dass er da alle entlassen hat und dann irgendwie gemerkt hat, oh scheiße, die brauchen wir ja. Und dann hat er sie zurückgerufen. Ja. Das ist so, also es ist wirklich so krass einfach.
Also ich fand überhaupt das krass, dass da so viele Leute arbeiten, ne? Dass die mal eben 4.000 Leute entlassen werden bei so einem, das ist schon krass irgendwie.
Vor allem, ich sehe nie Werbung bei Twitter. Ich habe mich echt gefragt, womit macht, also ich habe nie verstanden, womit die ihr Geld machen so richtig.
Doch, ich kriege immer mal wieder so Werbetweets und es gibt ja auch immer wieder Hashtags, kann man ja auch kaufen, wenn irgendwas Neues rauskommt und so. Gibt schon immer wieder.
Ja.
Aber es ist einfach, ich merke einfach auch, dass ich so emotional gar nicht mehr mit Twitter verbunden bin. Also es bedeutet mir nicht mehr, überhaupt nicht mehr so viel, wie es das noch vor ein paar Jahren getan hat, wo ich das einen ganz wichtigen, zentralen Austauschort für kluge Gedanken fand. Das ist es nicht mehr und es tut mir auch gar nicht leid, dass das gerade brennend untergeht, sondern ich gucke das so sehr amüsiert, gucke ich dem zu und bleib einfach so lange irgendwie drauf sitzen, wie ich irgendwie noch über Wasser bin und so. Und das finde das einfach sehr, sehr interessant. Ich habe auch
Ich sehe das ganz genauso. Genau gleiches Feeling bei mir, ja.
Ich habe mich auch bei Mastodon angemeldet, aber es ist so kompliziert. Mastodon ist halt wie Linux. Das ist halt so, klar, ja, es ist bestimmt überlegen und es ist bestimmt schlauer und so, aber kein normaler Mensch kann es bedienen, Alter. Das kapieren die aber irgendwie alle.
Vor allem der Name ist doch so scheiße. Was soll das?
Was ich
so,
viel
geile Band, aber sonst.
Ja, die Band kennt sogar ich und das sagt schon was. Also auf jeden Fall nicht mehr Underground, wenn Donny sie kennt.
Was ich viel schlimmer finde, ist, dass die Tweets bei Mastodon Trötz heißen, weil das halt ein Elefantentier ist.
Ey, das ist doch scheiße, Mann. Das ist wie Gruscheln oder so.
Ist nicht okay.
Hast du meinen Tröd gegruschelt?
Ich fand übrigens neulich, du hast einen sehr lustigen, kein Tröd, sondern einen sehr lustigen Tweet gemacht, Nils, wo es darum ging, dass du findest, dass die, ich glaube, die Wutbürger von heute und sowas, dass die wieder so alte Sprichwörter ausgraben sollten. Und ich fand es wahnsinnig lustig, dass sie doch sagen sollen, hier sieht's aus wie bei den Woken unterm Sofa. Das fand ich wahnsinnig lustig. Die anderen beiden habe ich schon vergessen, aber das, da habe ich seitdem jeden Tag drüber nachgedacht, weil ich das so lustig finde, die Aussage, hier sieht's aus wie bei den Woken unterm Sofa.
Das war, ich hatte noch statt langhaariger Bombenleger, langhaariger was?
Ach, Klimakleber. Ja, oder Bodenkleber.
Klimakleber,
ja.
Langhaariger Klimakleber und da habe ich noch irgendwas. Ja. Diese 70er-Jahre-Bildbeschimpfung, die damals irgendwie auf die Titelblätter gedruckt haben und damit die Schüsse auf Rudi Dutschke mitprovoziert haben. Ja. Und sowas machen die jetzt gerade wieder, so eine Kampagne. Und deswegen habe ich gedacht, na, können sie auch die alten Sprüche wieder benutzen.
Bin ich echt gespannt, wie man da auch zuschaut, wie sich das alles weiter zuspitzt und immer wenn man so diese Ottos dann sieht, die dann die Kids da von der Straße zerren und so, wo man sieht, wie geil die sich auch dabei fühlen, das macht mir alles
Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde die Aktion auch dumm. Ich finde die Museumsaktion dumm, wie sich der Typ da, habt ihr das gesehen, wie sich der Typ da mit der Glatze an das Mädchen mit dem Perlenohrring geklebt hat? An das Bild geklebt hat. Ich finde es deswegen okay, weil sie ja immer darauf achten, dass es hinter Glas ist, bla bla, die Bilder werden ja nie beschädigt. Mhm. Aber wie sich der Typ da mit dem Kopf an das Bild geklebt hat, war so super harter Cringe. Ich fand es so unangenehm. Und dann hat ein anderer wollte ihn dann noch so mit Tomatensauce übergießen, aber hat ihm das irgendwie aus Versehen nur so hinten in den Kragen geschüttet.
Oh nein.
Das war so super bescheuert. Oh, er schüttet ihm Tomatensauce in den Kragen, wo es dann so keiner sieht. Also das ist so, ich bin da sehr, ich finde es nicht so richtig sinnvoll.
Ich denke mir immer, ich kann einerseits verstehen, also ich finde auch vieles davon cringe-mäßig, aber denke ich mir so, ja, das meiste geht ja irgendwie von Teenagern aus und sowas, in dem Alter ist man jetzt auch nicht.
Ja, der Typ war auf jeden Fall lange kein Teenager.
Aber dann denke ich mir so, es ist halt auch so eine, es kommt ja aus so einer gewissen Hilflosigkeit und da wo irgendwie alles recht ist, dass das Aufmerksamkeit bekommt. Andererseits habe ich neulich so auch so einen Tweet so gelesen, den fand ich ganz interessant, wo es so hieß, wenn irgendwie die Öl- und Benzinlobby sich eine Protestgruppe ausdenken könnte, dann wären es die quasi gewesen, weil das ist ja wirklich krass, für Gegenteiliges sorgt unter den Normalos. Aber die
und das sehe ich tatsächlich ein bisschen als Problem, dass ich habe das Gefühl, dass die nicht so richtig, also weil sie die Aufmerksamkeit kriegen sie auch fürs Thema, aber sie checken nicht so richtig diese Kontraproduktivität davon. So, das sehe ich schon ein bisschen als Problem. Ja. Und das gilt natürlich vor allem auch für die Straßenkleber irgendwie so. Weil das
ist schon ein etablierter Begriff, oder? Die Straßenkleber.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Ist krass, ne? Wie schnell
Straßenkleberbande. Klingt so wie so eine Folge von Großstadtrevier.
Total. Genau. Wie gesagt, ich bin kein Fan von diesem Protest. Ich verstehe aber die Hilflosigkeit und die Idee dahinter und so, das kapiere ich alles. Ja. Das ist irgendwie alles so okay. Meine Güte, sollen sie halt jetzt irgendwie noch machen. Mhm. Aber ich sag dir ganz ehrlich, dass ich es mittlerweile super mutig finde, das zu machen, weil ich glaube, dass der Hass, der jetzt auch von der Politik angestachelt wird und von Springer-Wichsern und so weiter und so fort, dass der Hass auf diese Leute so groß ist, dass ich, also und ich, bitte, 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 ich hoffe, dass ich auf keinen Fall recht habe, aber dass ich das Gefühl habe, dass da irgendwie bald einfach einer losfährt, dass einer denkt, nee, ich bleib jetzt hier nicht mehr stehen, ich habe das Recht, die Bildzeitung hat gesagt, ich darf den überfahren, deswegen mache ich das jetzt auch und so.
War ja auch
das
schon der große Bildtitel, darf man gegen Klimakleber handgreiflich werden und sowas.
Ja, und so ein Ex-Bild-Trottel, mit dem ich auch mal vor Jahren auf Twitter gestritten habe, der hat jetzt auch, ich weiß gar nicht, der schreibt jetzt für irgendeine uninteressante Zeitung, der hat auch geschrieben so, na, man könnte da ja mal ein bisschen Gewalt, also ich will nicht zur Gewalt aufrufen, auch man könnte, das ist auf jeden Fall eine Lösung und so, bla bla. Also es ist, der Ton wird deutlich schärfer.
Ja,
und
auch
das
so,
wird
auch durch dieses, was neulich war, wo die Fahrradfahrerin da überfahren wurde. Ja. Und was ja auch dann so, das bleibt dann einfach hängen, auch wenn das gar nicht stimmte und sowas, das bleibt einfach hängen, die sperren ja sogar den Notarzt. Also ich finde es so krass, das ist halt so ein komplexes Ding und das irgendwie, wie sich das zuspitzen, das ist alles so gruselig zu sehen. Also.
Total. Ja,
aber was ist denn, wenn man zum Beispiel jetzt keinen Führerschein hat und in einer Ananas wohnt und da jetzt aber dringend sozusagen einen Krabbenburger braucht? Was macht man dann?
Führerschein habe ich, damit kann ich schon mal dienen.
Ja, es ist echt ein weirdes Thema. Also,
auch wenn einer von uns drei gut in der Ananas wohnen würde, wo das stilistisch irgendwie passt, dann wärst du das auch auf jeden Fall du, Nils. Also du in so einer großen Ananas, das finde ich eigentlich ganz schön.
Nee, ich sehe ihn eher wie bei Thaddäus, der wohnt doch in so einem anderen, ist auch eine Ananas, wo Thaddäus wohnt.
Nee, Thaddäus wohnt doch in so einem Osterinselkopf, oder?
Ja, genau, stimmt. Ja, 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 stimmt. Sehr gut, ja, ja, ja.
Aber ich würde am liebsten, ich finde eigentlich Patricks Wohnung immer am gemütlichsten. Die sieht immer super
mein
aus.
Mein Nachbar Tideus, hallo.
Hey, SpongeBob.
Hey, Patrick.
Wow, ey, jetzt
wäre ich hier. Ihr kommt zu spät, Patrick. Die haben sich angeklebt.
Folge drin. Wahnsinn. Was macht denn Herm hier, SpongeBob?
Ja, der ist nicht schlecht.
Oh Gott.
Der war gut.
Das war auch immer meine Lieblingsfigur, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ist auch so krass.
Echt?
Wie lang? Ja,
Patrick?
Einfach. Ich liebe Patrick Star.
Nee, bei mir ist immer SpongeBob einfach. Total kreativ, ja. Out of the box.
Ich muss
Pineapple, denke ich da.
An dieser Stelle jetzt mal nochmal sagen, dass es nicht nur mich, sondern ich denke, da kann ich für uns alle sprechen, wahnsinnig gefreut hat, wie viel tolles Feedback wir auf unser Bido-Bähnchen letztes Mal bekommen haben. Dass unsere Idee da nicht nur uns so wahnsinnig Spaß gemacht hat, sondern euch auch da draußen und dass das so cool ankam. Machen wir nächste Woche direkt nochmal, würde ich sagen.
Haben so viele, dich gefreut, Herr.
So viele, wir haben direkt so viele neue Fälle. Also wenn ihr auch
Herr hat irgendwie immer und immer wieder gesagt, habt ihr gesehen, meine Idee kommt gut an, war meine Idee. War meine Idee.
Nee, wir haben auch immer für uns reden will. Herr immer so, ja, ich rede.
Also ich rede jetzt mal für mich, aber nee, ich möchte natürlich sagen, die Idee kam von Nils, so viel Zeit muss sein. Ja. Dass, also, ne, nicht, dass das hier
eigentlich kam die Idee von Reddit, muss man auch mal sagen.
Ja. Das muss man auch sagen, das stimmt.
Fand ich auch lustig, dass wir das immer gesagt haben, aber trotzdem jemand kommentiert hat, da war wohl jemand auf Reddit unterwegs.
Ja, genau.
Wir immer die ganze Zeit so gesagt haben, ja, also wir würden das auch gerne mal probieren. Ja, fand ich sehr witzig.
Na, unser Trick ist ja, dass wir es so oft sagen, dass wir glauben, dass die Leute es dann nicht mehr erinnern und dass sie dann denken, es wäre eine Idee von uns. Weil wir so oft sagen, wo es eigentlich herkommt.
Ja, das ist ja unser aller Problem, dass wir uns in so eine Ironieschleife gedingst haben, dass uns die Leute entweder nichts mehr oder alles glauben.
Ja. Das ist bei mir wie beim Stream. Ich sage auch die ganze Zeit immer, ich bin der beste Fahrer. Ich bin der beste Gran Turismo-Spieler. Ich bin richtig gut. Ich bin der Beste. Und je öfter man es sagt, dann einfach irgendwer etabliert sich so im Unterbewusst, wie mit der Ideenfindung. Die Leute denken halt wirklich, ich bin der beste Fahrer.
Wir haben, glaube ich, schon wieder tolle neue Fälle. Wenn ihr auch was schicken wollt zur großen Bin-ich-der-Otto-Frage, dann schickt ihr eine Mail an post@gästelistegeisterbahn.de. Ich wollte immer auch einen Post dazu machen, beziehungsweise wollte ich das an unsere Redaktion geben, dass sie Post machen. Aber dann dachte ich so, nee, weil so schicken das quasi nur Leute, die jetzt auch mitschreiben, die zuhören und so. Da kriegt man nur die Qualität rein, ne? Nicht so das, ne? Schnell.
Aber du hast doch die E-Mail-Adresse überall immer dazu geschrieben.
Ja, hier und da mal im Text. Hier und da mal im Text nebenbei erwähnt vielleicht. Ja, das stimmt.
Weil da habe ich mich eben noch gefragt, man soll doch eigentlich immer nie E-Mail-Adressen ins Internet schreiben, weil dann immer sofort Spamomato.
Da müssen wir dann durch.
Das kann ich bestätigen, ja. Das ist echt nervig. Ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich bei E-Mail-Adressen? Wenn ich habe nämlich jetzt gerade eine E-Mail-Adresse, ich hatte mal so eine Zeit lang eine E-Mail-Adresse, jetzt ein paar Jahre, weil ich irgendwie dachte, ich brauche mal so eine, also außerhalb von meinem Gmail sozusagen so eine Art, businessmäßige Adresse, wo halt auch quasi meine Webseite, die es nicht mehr gibt übrigens, aber halt sozusagen das @, weißt du, meine Webseite.com so hat, damit das ein bisschen so professioneller aussieht irgendwie damals, als ich so ein bisschen dachte, ich muss meine Karriere planen und ich brauche so eine Website mit einem Showreel und sowas. Das war alles ein bisschen weird, aber lange ist es her, aber auf jeden Fall hatte ich diese E-Mail-Adresse halt jetzt ganz lange und ich musste dafür immer so einen komischen Anbieter bezahlen, ja. Also nicht die Domain habe ich noch behalten, das verstehe ich. Das habe ich immerhin mittlerweile verstanden. Eine Domain ist ja quasi nur der Name oder was auch immer, so, oder die Adresse, aber man braucht ja einen Hoster und ich hatte immer so einen Host-Service. Und weil wir irgendwann mal diese Seite hatten, wo, wenn ich es richtig verstehe, da kommen halt die ganzen Daten von der Website drauf und die werden da irgendwie gespeichert, irgendwie sowas, ja. Und da bin ich ja ganz schlecht drin. Ich kapiere ja nichts im HTML und so, das ist ja ganz schlimm für mich, rafft es überhaupt nicht. Und ich habe damals halt die Seite machen lassen und er hat die aber nie wirklich gebraucht. Es war alles ein bisschen eine Katastrophe und wir haben uns dann auch ein bisschen verstritten, der Tut. Und es war echt. Ja, der Admin, der hatte dann auch irgendwie diesen Key, da gibt es so einen Super-Key, den man irgendwie so super lang, so 25 Zeichen, und den musste ich dann irgendwie nach dem Streit auch mal so nach einem Jahr so anfordern, weil ich den gebraucht habe, weil ich die Seite irgendwie nicht löschen
zum
konnte.
Zum Portieren
quasi.
Brauchst du das.
Ja, ja, genau, ich konnte die halt nicht wegmachen. Und jedenfalls habe ich jetzt dann, also die Seite gibt es eh nicht mehr, scheiß drauf, da habe ich aber jetzt eine Verlinkung gemacht, so auf irgendeinen Social-Media-Account und so, aber ich habe halt diese E-Mail-Adresse noch, wo eigentlich mittlerweile gar nichts mehr reinkam, weil ich habe die überall rausgenommen, wo irgendwie, ja, so bei Instagram, ne, bei diesem Business-E-Mail-Ding oder wenn mir halt Leute irgendwie was schreiben wollen wegen irgendwelchen Anfragen oder sowas. Und jetzt meine Frage, sorry für die lange Rampe, aber meine Frage ist die, Wenn du jetzt so eine E-Mail-Adresse sozusagen hattest, jahrelang, ja, und die aber ganz viele Leute ja bei sich in ihren E-Mails und Kontakten einfach eingespeichert haben, weil du mit der geantwortet hast, so. Ja. Wie ist denn das? Ist ja nicht wie eine neue Handynummer. Ich kann ja quasi jetzt nicht irgendwie dieses so, hey Leute, das ist übrigens meine neue Nummer, alte löschen. Das kannst du ja mit einer E-Mail nicht machen. Was macht man denn da? Weil ich habe den Hoster jetzt quasi beendet. Ich habe quasi diesem Host gesagt, ich bin nicht mehr da, tschüss, weil ich das nicht mehr zahlen will, weil ich den Service auch ein bisschen scheiße fand und so. Mhm. Oder komisch und ich habe es alles nicht verstanden. So, der ist jetzt weg. Jetzt habe ich aber noch die Domain. Irgendwie bei Strato oder so. Also ich habe also die E-Mail noch. Und ich check jetzt nicht, ich komme aber auch, ich habe ja keine E-Mail mehr, weil die E-Mails kommen doch bei dem Host an, oder nicht? Ich check dieses, wie heißt es, dieses IMAP und so. Ich raff's nicht.
Ja, aber wenn das
Mail. Was mache ich jetzt mit dieser E-Mail? Wie kriege ich die jetzt? Also die gibt es jetzt noch, aber die kann ja nirgendwo ankommen und ich will auch nicht, dass die Leute benutzen.
Genau solche Anrufe kriegen ITler jeden Tag. Ja.
Ja. Auch genauso erklärt.
FAT24, was? Ich weiß es doch nicht. Ich habe jetzt Gmail und da sollen die Leute hinschreiben.
Also wenn da kein Postfach mehr eingerichtet ist, dann bekommen die Leute, die da hinschreiben, bekommen sie einen Mailer-Demon, der sagt, Moment mal, die E-Mail-Adresse gibt es gar nicht mehr.
Aber warte mal, die E-Mail, okay, warte mal, das wird jetzt nervig kurz, aber dann bist du jetzt durch, alle zusammen. Heißt es jetzt, ich versuche wirklich immer, gesammelt und geordnet zu
das interessiert auch die Leute da draußen, ja.
Weil guck mal, angenommen, du hast jetzt eine, okay, wir machen es mal so, herm.de, das ist deine Website.
Da hast du wirklich seit Jahren, da ist ein Computershop.
Du hast eine Mail. Ja. Du hast eine Mail, die heißt irgendwie mail@herm.de. Ja. Ja, so. Und irgendwann sagst du, nee, herm.de ist nicht mehr, ich habe aber eine andere Seite mit dem Booster-Energy-Zeugs und so. Und die willst auch nicht, dass die Leute da hinschreiben. Dann sagst du, okay, herm.de gibt es nicht mehr, kündigst dem Host. Und die Domain hat man ja meistens noch, weil die irgendwie ein Jahr geht. Ja, du hast also noch herm.de.
Okay.
So, was heißt das jetzt? Post@herm.de oder mail@herm.de, kommen jetzt trotzdem noch Mails an, weil das über den Host geht oder geht das über die, ich weiß nicht.
Nee.
Sag.
Nee, die Domain ist ja
nur der Name.
Nur der Name.
Also es kommt jetzt nichts mehr an, wenn du dem Host kündigst, dann hast du auch keine E-Mail mehr sozusagen.
Ja, du hast quasi das Haus hast du noch, die Fassade hast du noch, aber du hast keinen Briefkasten mehr dran.
Ah, so muss mir mal alles erklären. Warum erklärt nicht jeder immer alles so?
Aber das stimmt doch gar nicht.
Ja,
wenn er jetzt
Nils.
Nee, doch, ich will es wissen. Was, Nils? Bitte, Einwand, gerne.
Wenn du jetzt die Seite auflöst, aber du ja trotzdem noch Besitzer der Domain bist, dann ist das Postfach ist ja unabhängig von der Seite, das hat ja damit nichts zu tun.
Ja, aber das Postfach liegt ja meistens dann beim Webspace, wo die Seite auch war.
Ja.
Ne? Und wenn du das weg hast, dann ist das auch weg.
Ja.
Ja, Moment. Das würde bedeuten, dass Donny seine Mails immer bei Strato abgerufen hat. Das hat er nicht gemacht.
Nee,
er hat ja von vornherein eine Umleitung eingerichtet auf sein E-Mail-Programm.
Ja. Ach so. Ja. Naja, das kann man
das
ja machen.
Das bedeutet, dass das dann, auch wenn du die Seite weghaust, trotzdem noch darauf hingeleitet wird, solange
läuft
du bei Strato eben
Server
zahlst.
Von Strato dann trotzdem. Ist ja keine Weiterleitung, ist ja nur ein Zugriff. Aber das ist jetzt auf jeden Fall, liebe Grüße an alle IT-Menschen draußen, die sich gerade wahnsinnig aufregen und so richtig so
nee, warum sagt du, das Herr, warte, nein, die lieben das, kann ich dir aus Erfahrung sagen, weil ich im Stream, glaube ich, jeden vierten Stream eine Stunde lang das mache, was wir gerade machen mit irgendwelchen Technikproblemen und ich glaube, in meinem Chat sind 20% ITler und die lieben das, die lachen sich tot.
Ich kriege jetzt die ganze Woche Nachrichten Nils antwortet nicht, Donny hat mich blockiert, aber ich wollte dir mal kurz schreiben, wegen den Domains nochmal. So.
Ich hab jetzt schon mehrere Schüsse aus dem Silicon Valley gerade gehört.
Ja, die sind gerade alle gefeuert.
Das ist halt so nah dran an der Wahrheit, was du gerade gesagt hast, Herm übrigens. Ne? Ja. Nils antwortet nicht und Donny hat mich geblockt. Ja. Das ist halt wirklich, glaube ich, ganz viel so.
Ja. Könntest du Donny was ausrichten von mir? Er hat mich geblockt.
Kann er mich bitte
blocken? Mach ich gerne.
Okay, aber jetzt mal ohne Spaß. Okay, dann habe ich es jetzt verstanden.
Ohne Spaß.
Also ich muss jetzt einfach, aber man schreibt halt nicht, aber trotzdem, die Frage ist ja trotzdem noch, also die eigentliche, jetzt abgesehen von dem technischen.
Einfach
so ein bisschen, das macht ja Sinn, wie mit der Nummer so. Macht man dann eine Mail an alle oder weil du diese Mailer, die dann denke ich vielleicht, bin irgendwie tot oder sowas.
Ja, also.
Das ist auch wirklich schwer rauszufinden, ob du noch lebst, muss man ja ehrlicherweise sagen an dieser Stelle.
Ich bin manchmal echt 2-3 Tage nicht aktiv, Leute.
Aber das ist nicht ohne Vor- und nach Ankündigung, von daher.
Ja, also schreibe ich jetzt lieber keine Mail @alle@verteiler. Hey Leute, die Mail gibt's nicht mehr.
Diese Mail werde ich nicht mehr verwenden.
Ja. Das ist nur, du musst es nur auf LinkedIn schreiben, da ist es wichtig, dass die Leute das wissen.
Da habe ich mein Login verloren, da weiß ich nicht mehr, wie ich da reinkomme. Ich kriege da immer Nachrichten und die teasen mich immer so, rufe die Nachricht ab und man sieht so die ersten drei Buchstaben von der Nachricht. Also irgendwie so, hey Donny oder sowas, keine Ahnung, und dann ich komme da nicht rein. Mal gucken.
Ich finde immer, ich finde die Mails von LinkedIn immer gut, in denen steht, sie werden gesehen.
Ja. Aber Dings, ganz kurz noch zum Verteiler, kleiner Throwback an eine Folge von vor Ewigkeiten. Aber wisst ihr noch die Story, die ich euch erzählt habe, mit dem, als ich in meiner Ausbildung war, dass der Typ, der irgendwie nur eine Woche da war, dass er seinen Snickers im Kühlschrank hatte und eine Mail at alle geschrieben habe, wisst ihr das noch?
Nee.
Das war dieser Typ, der war eh so ein bisschen komisch, der war so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, auch so ein bisschen wie so diese Fitness-Influencer, so ein Typ, weißt du, so ein bisschen so ein, der war ein bisschen unangenehm irgendwie, er ist direkt nicht positiv aufgefallen, so in seiner Art und so, und er kam da rein, so ein Produktmanager, und da hat er so ein Snickers im Kühlschrank gemacht, so Abteilungskühlschrank. Da haben ja so 300 Leute gearbeitet, das ist eine größere Firma, aber wir hatten also so kleine Abteilungsküchen halt immer. Und da hat er seinen Snickers reingemacht und dann hat ihn jemand gegessen. Und dann hat er halt wirklich an @alle geschrieben. Also das sind auch so die CEOs, CCOs, diese krassen Aktien-Dudes und so. Und da hat er so richtig wütend gesagt, so, hey Leute, was soll denn das? Wo ist denn mein Snickers? Wer hat das gegessen? Und eine Woche später wurde der entlassen.
Oh Mann.
Das fand ich so witzig. Ich meine, das ist ein bisschen traurig, aber ein bisschen witzig halt auch so. Den haben wir dann eine Woche lang nur Snickers genannt.
Oh Gott.
Es ist wirklich die True Story, ich schwör's wirklich. Bis heute rede ich da mit so Kollegen, mit denen ich noch bis heute Kontakt habe darüber, und es ist einfach
nur mal Snickers.
Ich hab das einmal erlebt bei der Berlinale, wenn du in der Berlinale registriert bist, dann können verschiedene Leute auf deine E-Mail-Adresse zugreifen, so Produktionsfirmen oder so, die dir dann halt, weil du Journalist auf der Berlinale bist, irgendwie Infos schicken können oder so, damit du weißt, dass ihr Film auf dem Festival läuft, so in etwa. Und da hat jemand von der Produktionsfirma an mehrere Journalisten irgendwie geschrieben und wollte irgendwie bekannt geben, dass ein Film von ihrem Programm läuft, bla bla bla. Und dann hat ein Journalist, wollte denen dann sagen, bitte, das interessiert mich nicht, bitte nehmt mich vom Verteiler runter. Und hat das aber dann an alle geschickt. Das ging dann an diesen Journalistenverteiler und plötzlich waren da 300 Journalisten, 300 Filmjournalisten aus aller Welt, die in unterschiedlichen Sprachen alle geschrieben haben, hört auf zu antworten. Das war so mega witzig, weil es immer weiter eskaliert ist. Und dann kamen auch Leute, die dann so geschrieben haben, alle so, ja, oh, witzig, jetzt hört keiner mehr auf. Und das ging dann auch wieder an alle und so. Das war so geil.
Ich liebe diesen Humor. Der ist leider auch ein bisschen ausgestorben, diese Art Humor, ne, mit so E-Mail-Ketten. Ja. Aber da habe ich auch noch was, habe ich glaube ich auch hier noch erzählt, aber weil es so gut passt, nochmal ganz kurz ein Reminder an meine ODK-Verteilerzeit. Bin ich mir ziemlich sicher, habe ich auch vor Ewigkeiten dir mal erzählt. Und zwar war das so, wir hatten bei der ODK halt so einen Verteiler, also da waren auch alle Fakultäten mit drin. Nee, warte mal, in dem Fall war es nur unsere Fakultät Gestaltung, also so Filmleute, Illustratoren, Grafikdesign und so, ja, keine Ahnung, wie heißt das andere Ding nochmal, Typografie, egal, auf jeden Fall so schon einige hundert Studenten und Studentinnen, und da hat einer irgendwie über diesen Verteiler, so ein Ersti, hat so einen Font gefragt, also so, weil er den gesucht hat, so eine Schriftart, so, hey Leute, habt ihr mir die und so, keine Ahnung, und dann hat er aber halt so, weil es dafür nicht gedacht ist, der Verteiler, eher so für so Uni-Infos und so, und dann hat einer unserer Professoren an alle geantwortet, also richtig böse, so ein bisschen ihn ermahnt, so, dafür ist dieser Verteiler nicht gedacht und so, dann hat einer geantwortet an alle, aber heute ist sein Geburtstag. Das ist wirklich wahr. Aber heute ist sein Geburtstag. Und dann ging es den ganzen Tag, dass alle, jetzt lass den doch mal, der hat Geburtstag. Und so haben dann auch geantwortet mit dem Font im Anhang und so, ganz viele Leute und so, hey, alles Gute zu Geburtstag. Das war so geil, ey. Diese erste Mail, die das diese Lawine ins Rollen gebracht hat, war so gut. Der arme Erste, der so, aber der hat doch Geburtstag heute. Oh Mann.
Herrlich.
So Leute,
herrlich.
Ich stürze mich jetzt ins Nachtleben von Leipzig. Was könnt ihr mir da empfehlen als Locals?
Naja, der Kakadu. Heißt Kakadu?
Stimmt, der Kakadu.
Ich kann den Irish Pub empfehlen. Den Irish Pub da in der Nähe vom, wo wir den Auftritt hatten letztes Mal, wo es draußen so windig war. Wo war das denn nochmal? In der Nähe von dem Hotel, wo wir waren. Der war ganz angenehm. Das ist ein ganz cooler. Und Grüße gehen raus. Das sind, glaube ich, Bedienung oder Barfrau. Grüße gehen raus, die hört uns auch. Die hat mir ein Guinness ausgegeben, als ich da war. Das fand ich nett.
So schön. Ja.
Aber
das Guinness war aber nicht ganz so gut, aber egal.
Und zwar ein Guinness-Buch der Rekorde hat sie ausgegeben.
Hey.
Hier, 1987, besonders guter Jahrgang.
Obwohl, das Guinness war gut. Ich habe es gerade verwechselt. Nee, das Guinness war doch gut. Ja, nee, ich habe es gerade verwechselt mit einem anderen Ding. Naja, egal.
Ich habe ansonsten jetzt gemerkt, ich habe scheinbar kein Glück gehabt, um ein Ticket für Wetten, dass zu bekommen für die Aufzeichnung. Habe ich mich für beworben oder habe ich mich in
wo ist denn die? Irgendwo in Süddeutschland, ne?
Ja, so am Bodensee da. Wie heißt das? Ich habe es vergessen. Konstanz, glaube ich. Habe ich mich
irgendwas
mit
Jahrhunderthalle wahrscheinlich
in die Verlosungsverfahren, hab nie wieder was gehört vom ZDF-Ticket-Shop, jetzt bin ich ein bisschen eingeschnappt. Ja. Hätte ich mir gerne nochmal gegeben. Zurecht. Die
du
große Show,
wie Arnie.
Aber
nö, los gehört.
Ich überlege, ob ich mir Tickets für Tenacious D holen soll, die spielen hier nächstes Jahr in der Zitadelle Spandau.
Ach krass. Ja, mach doch einfach.
Und da überlege ich, ob ich mir da Tickets für hole.
Geh doch mit deiner Tochter hin.
Für Helge überlege ich auch, mit Tickets zu holen.
Bei Helge komme ich mit. Den wollte ich schon immer mal live sehen.
Hast du noch nie live gesehen?
Nee, aber ich weiß, wie geil es ist. Ja. Ja, habe ich schon so oft gehört, aber ich habe es selber leider noch nie gesehen. Aber will ich unbedingt mal machen.
Ich glaube, das ist der Künstler, den ich am meisten live gesehen habe. Ich schätze mal, ich war bestimmt schon auf 10 bis 15 Helge-Auftritten.
Geil.
Das war immer super.
Krass, so oft.
Total geil. Ja. Den habe ich einfach
noch nie
gesehen.
Habe ich auch noch nie live gesehen. Muss ich mir vielleicht auch mal geben. Damit ich das noch
erlebt habe. Am besten fand ich mal, ich habe mal einen Auftritt gesehen, da kam er auf die Bühne und hat so eine super schnelle Version von Katzeklo gespielt, als erstes direkt. So eine Speed-Metal-Version von Katzeklo. Und dann war das nach 30 Sekunden vorbei und er sagt, so, dann können wir jetzt anfangen. Das fand ich sehr, sehr gut.
Sehr gut. Jo, Leute, haut rein. Das war's von uns für diese Woche. Bis zur nächsten Woche, ne?
Wir hören uns nächste Woche für ein neues Bido-Bähnchen. Mit euren kleinen Autofällen. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt gehe ich ins Irish Pub und spreche direkt die Bedienung an, ob sie mich denn kennt.
Ich glaube, es heißt Barfrau.
Also, wenn ihr uns eine Bido-Story mailt, Leute, die kommt auf jeden Fall noch an. Die E-Mail-Adresse hat Herm eingerichtet, ja. Da ist alles noch im Lot, hoffe ich.
Der Webspace.
Ja. Ansonsten kommt ein Demon-Dude und der sagt, nee.
Demon-Dude.
Ja. So ein Bot.
Ja. Der kommt bei euch zu Hause vorbei. Ja.
E-Mail nicht gefunden.
E-Mail wurde nicht ausgeliefert.
Dad nicht gefunden.
Okay, also Leute, haut rein. Tschüss.
Leute, bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.